heute kein geringerer als Anton von Klaas-O-Meer. Anton, stell dich mal bitte vor, wer bist du und was machst du?
Sehr, sehr gerne. Also erstmal, Alex, danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin Anton Oschumzew, wohne derzeit in Hannover, komme auch gebürtig her. Ich bin quasi der Gründer und Betreiber von Klaas-O-Meer. Klaas-O-Meer ist ein Herrenmodelabel. Wir bewegen uns so im Bereich Premium Richtung Luxury. Also ist jetzt nicht reingeschissen teuer, aber so schon im oberen Preissegment. Eigentlich zu mir, ich hatte einen ganz klassischen Werdegang. Ich habe mein Abitur gemacht, war recht lange im Ausland, habe da sehr viel mit Social Media gearbeitet, mit anderen Fashion Brands, mit Ralph Lauren, Christian Dior und so. Für die haben wir so Social Media Sachen gemacht, aber eigentlich nur Kleinigkeiten, so keine riesigen Kampagnen oder so. Und hat sich das so vor 3 Jahren eigentlich schon so entwickelt, dass ich gedacht habe, okay, ich will eine eigene Modemarke auch haben. Hatte dann meinen Start in der klassischen Herrenmode. Ich habe Maßanzüge gemacht, komme aus der Maßkonfektion eigentlich. Also ich habe die nicht selber genäht, ich bin jetzt kein ausgebildeter Schneider, aber da komme ich eigentlich her. Und da hat sich so mein Kleidungsstil auch sehr stark geprägt. Und jetzt kann ich meine Erfahrung und mein Stil, das sich über die Jahre entwickelt hat, in Klaas-O-Meer so im freien Lauf lassen. Und ja, da entwickle ich gerade ein paar Produkte und es kommt eigentlich ganz gut an. Mal schauen, was die Zukunft so bringt.
Ja, geil. Also da starten wir auch mal direkt rein. Meine erste Frage wäre, was bedeutet überhaupt Klaas-O-Meer?
Die Brand sollte zuerst nicht Klaas-O-Meer heißen. Es lief zuerst unter einem anderen Namen. Klaas-O-Meer ursprünglich Uragan oder Uragan. Ich hatte damals auch einen Kollegen, mit dem wir das gestartet haben. Desiré Mir heißt er. Und das war eigentlich unser Projekt. Und er kommt aus der Elfenbeinküste. Meine Wurzeln sind russisch oder halt aus Usbekistan. Deswegen wollten wir ein Wort haben, das sich auf Französisch und auf Russisch gleich anhört und eine gleiche Bedeutung hat, aber immer noch irgendwie cool ist. Und dann sind wir auf Uragan gekommen. Dann gab es aber copyright-technisch ein paar Probleme damit. Also es hätte auf lange Sicht jetzt nicht funktioniert. Deswegen haben wir gesagt, okay. Aber damals war er dann schon raus und dann habe ich mir einen neuen Markennamen gesucht. Und dann bin ich über Klaas-O-Meer gestolpert. Also Klaas-O-Meer im Russischen heißt Klaas-O-Meer, also so wird es ausgesprochen. Und das heißt, etwas optisch einschätzen zu können. Das ist eigentlich die Bedeutung dahinter. Also hat jetzt keine krasse Bedeutung oder so, aber ich fand, das Wort hat sich schön angehört. Und deshalb habe ich das genommen und es war auch noch frei, also copyright-technisch frei nutzbar. Aber ich finde, es hat einen schönen Klang. Ich finde, so ein Brandname ist irgendwie zweitrangig. Also es muss vom Namen her passen. Aber zum Beispiel, ich denke da immer an Apple. Am Anfang hätten die irgendwem gesagt, ja, wie heißt eure Brand? Und die sagen, ja, Apple. Das wäre ja geil. Unkreativer ging es nicht, oder wie? Deswegen, da habe ich da nicht zu großen Wert drauf gelegt. Er hat sich etabliert und ich bin sehr zufrieden mit.
Ja, schauen wir mal, ob es das nächste Apple wird. Angefangen hast du aber jetzt nicht mit Computern, sondern angefangen hast du mit Socken. Warum Socken?
Das hat viele Gründe. Einerseits, wenn man das ganz finanziell betrachtet, ist mit einem kleinen Produkt starten deutlich einfacher. Auch weil du dann, wenn du zum Beispiel mit Jacken startest oder so, dann hast du schon meist recht große Abnahmemengen. Die Produktionskosten von denen sind sehr hoch und du hast halt direkt ein sehr, sehr schweres Produkt zu designen. Ich will sehr, sehr gute Produkte machen und habe mir deswegen überlegt, okay, was ist das einfachste Produkt, das es gibt? Das Simpelste. Und das sind eigentlich Socken, weil da kannst du eigentlich nicht viel machen. Also das Garn aussuchen, Schnitt, Höhe. Aber an sich ist eine Socke eine Socke. Das sage ich auch Leuten so. Es sind am Ende nur Socken. Wenn man sagt, marketingtechnisch, du kannst halt Socken, der Einkaufspreis ist halt recht gering. Man kann dann zum Beispiel hier diese Videos, die ich mache, da gebe ich mal jemandem eine Socke mit oder so. Das kannst du halt bei einer Jacke nicht machen, dass du einfach jemandem noch eine zweite Jacke mitgibst. Jeder kann irgendwie eine Socke tragen. Jeder kann irgendwie dann schon von Anfang an Teil der Brand sein. Und deswegen würde ich auch jedem raten, eigentlich mit einem niedrigpreisigeren Produkt anzufangen, einfach weil du damit schon direkt eine breitere Gruppe mitnehmen kannst.
Was mir natürlich jetzt die Frage stellt, Socken ist natürlich auch ein Produkt, was an sich austauschbar ist, wie du schon richtig sagst, das sind ja eigentlich nur Socken. Wie bist du da rangegangen? Du hast ja selber gewusst, okay, das sind halt einfach nur Socken. Wie hast du dann angefangen, Socken zu sagen, ey, es sind nicht irgendwelche Socken, es sind Klaas-O-Meer Socken? Was hast du dir am Marketing am Anfang gedacht? Wie vermarktest du sowas?
An sich, es sind wirklich nur Socken. Socken sind am Ende Socken. Es gibt verschiedene Socken, Tennissocken, Anzugsocken, aber es sind halt nur Socken. Ich hatte eine sehr bestimmte Vision für die Socke im Kopf und es sollte eine Socke sein, die du zu Anzugsschuhen trägst. Weil Anzugsschuhe sind ja meist Oxfords, Derbys, Loafers oder so, meist aus Vollnarbenleder, glatt, ein bisschen glänzender. Und ich finde es schade, wenn dann die Socke dazu einfach so matt aussieht und nicht ganz passt. Manche tragen so einfach ganz normale Tennissocken mit ihren Anzugsschuhen. Fand ich nicht cool, einfach weil ich halt jeden Tag zur Arbeit Anzüge tragen musste. Auch für mich war es so ein bisschen die Challenge, dass ich gesagt habe, okay, guck mal, wenn wir mit Socken starten, es macht finanziell und so schon Sinn, wenn wir mit Socken starten, das wird am schwersten, die zu vermarkten sein. Niemand braucht unbedingt 25 Euro Socken. Also natürlich, es gibt Leute, die jeden Tag Anzug tragen, in die Bank gehen und so, aber das ist eine sehr geringe Minderheit, vor allen Dingen da Anzüge immer weniger getragen werden heute, das habe ich auch bei uns im Laden erlebt. Deswegen gedacht, okay, guck mal, wenn wir Socken vermarktet bekommen, in so einem Preissegment, dann stehen uns alle Türen auf und dann können wir machen, was wir wollen. An sich, die Socke ist schon sehr speziell, also die ist aus mercerisierter Baumwolle, 98%. Metzerisierte Baumwolle, Metzerisierung ist ein Prozess, wo die Baumwolle nochmal mit so einer Lauge bearbeitet wird, kriegt die mehr Halt und auch so einen seidigen Glanz. Interessiert eigentlich fast niemanden, aber es ist so ein cooles Detail, es ist eigentlich ganz, ganz interessant. Aber deswegen sitzt die Socke halt ganz gut, hat halt einen festen Halt, trotzdem diesen seidigen Glanz, passt deswegen ganz gut zu Anzugsschuhen. Für mich ist es so, ein Produkt muss 10 von 10 sein, aber das ist im Marketing spielt es fast keine Rolle, wie gut das Produkt ist. Und deswegen bin ich gleich sehr gespannt, wenn wir darüber reden, wie wichtig Marketing und wie wichtig das Produkt ist. Also bei mir ist quasi, es ist so, wenn Leute darüber reden, wie gut ihr Produkt ist oder das ist so und das ist besser, ist so, ja, cool, aber das ist eigentlich selbstverständlich. Also wenn du ein Produkt rausbringst, dann muss es geil sein. Natürlich ist es gut, wenn du so etwas rausbringst. Und deswegen dreht sich das Marketing so ein bisschen um was anderes. Also beim Marketing geht es mehr darum, es geht darum, so einen Lifestyle zu vermitteln und so eine Attitüde eigentlich. Weil Glasomer ist wie so eine Einstellung. Deswegen auch der Spruch dieses, weil wir sind keine Penner. Es ist so eine Brand für Macher, für junge Leute, die halt irgendwas reißen wollen, für Leute, die sich halt so ein bisschen, die sich in der Welt beweisen wollen, die halt so diesen Drive haben, irgendwas zu machen. Und das ist halt so eigentlich, du brauchst diese Socken nicht. Aber du holst sie dir, weil die zu deiner Einstellung passen. Weißt du?
Lass da mal drauf eingehen. Ja, du hast es gerade schon mal angesprochen. Glasomer, weil wir keine Penner sind. Wie kam es dazu? Und was bedeutet es überhaupt?
Tatsächlich zufälligerweise entwickelt. Also es war nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gedacht, okay, wir brauchen jetzt einen Markenslogan, weil alle coolen Marken haben Slogan. Sondern ich habe ja solche Instagram-Videos gemacht, solche Let's Get Dressed-Videos, wo ich einfach meine Outfits zeige, was ich anziehe. Irgendwann eines Morgens habe ich mich dann halt angezogen und habe ich meine Glasomer-Socken angezogen. Und ist der Spruch aus mir rausgerutscht. Irgendwie ein paar Leute haben darunter kommentiert, so hahaha, lustig. Ab da ist es irgendwie geblieben. Dann habe ich das seitdem dann immer wieder in den Videos gesagt und jetzt hat sich das wirklich so etabliert. Also ich hatte selbst, als ich noch beim Herrenausstatter gearbeitet habe, dann waren da so Kunden, die dann so saßen, ne, die kannten mich auch von Instagram und so. Und auf einmal merke ich so, dass die irgendwie recht viel Geld ausgeben oder so Sachen auswählen, die halt, wo es dann höherpreisiger wird. Sagen die so, ja, machen wir das auch noch, weil wir sind ja keine Penner. Irgendwie hat sich das dann so etabliert. Der Sinn dahinter ist, Penner meine ich nicht im Sinne von Obdachlose oder so etwas, sondern Penner sind für mich Leute, die schlafen. Also Leute, die halt nichts machen, sich nicht bewegen. Das sind Penner in dem Sinne. Weil halt die Brand für diese Young Professionals ist, für Macher.
Führ mich mal in den Anbeginn zurück und Glasomer, wie du gestartet. Weil reden wir mal vom Company. Wie hast du den angefangen zu vermarkten? Führ uns mal durch das Ganze.
Zum Anfang dazu, ich mache halt Social Media schon recht lange. Bei mir ist Social Media eine Sache so, es geht Nummer 1 um Konsistenz. Also das heißt, dass du konstant die ganze Zeit irgendwas posten kannst. Nummer 2 ist meist Formate, die funktionieren. Das heißt, wenn ich an so etwas rangehe, ich habe halt geguckt, okay, was für Videos kann ich halt konstant machen, mit einem recht geringen Aufwand, die immer irgendwo funktionieren und ankommen, die halt irgendwo dann effizient sind. Also ich probiere halt einen recht tiefen Einblick zu geben hinter die Brand. Spreche auch sehr ehrlich über Dinge, die hinter den Kulissen passieren und nehme halt Leute wirklich mit und sage dann auch, guck mal, so und so. Bei mir ist halt so, ich sage einfach so, wie es ist und dann ist es halt die Wahrheit und dann können halt die Leute damit machen, was sie wollen. Dadurch trennst du halt die Leute, die halt wirklich etwas damit zu tun haben wollen und die Leute, die halt gar nichts damit zu tun haben wollen. Und die Leute, die halt nichts damit zu tun haben wollen, die schicke ich dann auch gerne zu anderen Brands und sage denen, ey, also wirklich, das ist, mach dein Ding, ehrlich. Ich sage auch jedem, ey, tragt Uniqlo-Socken, die sind wirklich preis-leistungstechnisch deutlich besser als Glasomer-Socken. Ist halt einfach, da sind auch sehr viele junge Zuschauer bei Social Media und ich stelle mir vor, wie ich dann mit 16 oder so da wäre, irgendwie dann so für 25 Euro ein paar Socken kaufen, ist halt wirklich reingeschissen in so einem Alter. Deswegen sage ich denen auch, ey, wenn ihr wirklich gute Socken braucht, auch stabil sind und so und gut halten, geht zu Uniqlo, kosten 5er, sind geil. Es gibt halt dann Leute, die wirklich das wirklich nur wegen der Brand tragen wollen. Aber Social Media ist für mich, also ich mache gerade meine Packagings, also da, wo ich halt große Bestellungen verpacke meist. Dann kleine Sachen, sowas wie Unboxings oder wenn wir jetzt das Shooting machen, sowas so ein Behind the Scenes, das passiert halt manchmal solche kleinen Day in the Lives, wo ich einfach zeige, wie so ein Alltag aussieht. Was auch recht viel ist, sind so Fragen beantworten. Das heißt, wenn jemand einen Kommentar schreibt, dass du da auf die Frage antwortest, dann halt öffentlich, weil die Frage haben meist dann viele Leute und dann ist sie für viele beantwortet. Dadurch zeigst du halt wirklich, okay, das ist wirklich so ein Community-Ding. Also das ist, wir bauen das zusammen und es ist nicht hier, dass ich sitze auf meinem Thron als der Sockenbaron hier irgendwie, sondern das ist halt, okay, guck mal, wir haben eine Vision. Ich sag Leuten, guck mal, da und da wollen wir hin. Das ist das Ziel. Wenn ihr Bock habt, ihr könnt gerne dabei sein. Wenn nicht, dann nicht.
Ich finde das total faszinierend, wenn ich mir anschaue, wie du es in den Videos machst. Unglaublich viele Accounts versuchen, bestmöglich rüberzukommen. Die haben versuchen, alles zu verkaufen und in jeder Story wird irgendwie verkauft. Bei dir ist es ja tatsächlich so, ich habe es ja selber gesehen, du gehst hin und sagst, du pass mal auf, für alle, die sich die Socken nicht leisten können, völlig okay, Guck mal, hier ist Falke, da kannst du schön Socken kaufen, günstiger. Du gehst sogar noch einen Schritt weiter und Leute, die schon gekauft haben, wenn sie irgendwie in deinem Sinn nicht alt genug sind, ja, dass du sagst, du pass mal auf, ich überweise dir das Geld zurück. Du sollst mit 16, ja, einfach anders dein Geld ausgeben als für Socken. Was ist das Marketing dahinter? Machst du es einfach, weil du Bock drauf hast? Bist du der festen Überzeugung, man sollte mit 16 andere Sachen machen? Führ mich mal durch die Gedanken, die du dabei hast.
Für mich ist es so, dass das Ganze hier, das hört sich vielleicht komisch an, aber so ja, einerseits, man macht das aus Geld. Es ist ein Business, es muss Geld verdienen. Und das ist, ich finde das auch super interessant, so ein Business einfach groß zu machen und zu gucken einfach, wie groß das werden kann. Für mich ist sehr, sehr wichtig, wie ich Sachen mache. Und ich kann nur Sachen machen, wenn ich Spaß dran habe. Ich habe schon so viele Sachen ausprobiert und gemacht und Projekte und hier und da in verschiedensten Bereichen gearbeitet, aber ich kann nur Sachen machen, wenn ich wirklich Spaß dran habe. Ich mache die meisten Sachen einfach nur, weil ich sie lustig finde oder weil ich sie wichtig finde. Es gab ja auch mit dem T-Shirt, gab es ja den Presale und es war da ja auch so, mit den T-Shirts hatte ich so einen kleinen moralischen Konflikt, weil es so war, die T-Shirts sind quasi gewhite-labeled. Also es gibt die für ein bisschen günstiger bei einer anderen, bei einer britischen Premium-Luxury-Brand. Von dort habe ich sie. Hätte ich ein Glasomet-T-Shirt gemacht, würde es ziemlich genau auf das T-Shirt hinauslaufen. Und die haben das T-Shirt halt schon gemacht. Deswegen, es macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich so 2 Jahre an dieser T-Shirt-Entwicklung sitze, halt quasi das gleiche Produkt entwickle. Deswegen habe ich Leuten gesagt, guck mal, das T-Shirt gibt's schon, theoretisch, gibt's auch günstiger bei einer anderen Brand. Wenn es euch darum geht, dann diese 20 Euro da zu sparen, dann schreibt mir einfach eine E-Mail und ich schicke euch den Link und dann könnt ihr das T-Shirt da kaufen, gar kein Problem. Und dann habe ich halt die ganzen Leute darüber geschickt. Es ist sowieso alles irgendwie gewhite-labelt im Fashion-Bereich. Alle tun so, als wäre das so groß neu erfunden und ein kranker Produzent oder so. Das ist was alles gewhite-labelt. Das wissen auch alle. So, ja, okay, dann kann man das auch aussprechen, wenn es einfach die Wahrheit ist. Aber das ist halt so selten heutzutage, dass halt keiner macht. Für mich ist halt wichtig, dass ich halt Spaß dran habe und deswegen zum Beispiel dieser Fall, wo du sagtest, dass ich dem das Geld zurücküberwiesen habe, dann ihm die Socken geschickt habe. Das sind halt so Einzelfälle, die passieren, wo ich mir wirklich denke, so okay, das ist halt nicht nötig, so wenn man dann sein Geburtstagsgeld dafür solche Socken ausgibt. Ich mir, ey, das ist halt wirklich, also ist katastrophal eigentlich, weißt du, ich fühle mich dann selber schlecht. Aber das kann man natürlich auch nicht bei jedem machen. Ne? Es gibt trotzdem irgendwie Minderjährige, die dann bei Glasomer kaufen. Ich habe auch gesagt in den Videos, ich so, ey, Glasomer ist ab 18, aber das Problem ist irgendwann, das spornt halt noch mehr die Leute an. Wenn du sagst, okay, das ist ab 18, ist halt dann noch interessanter für die Jugend. Deswegen bin ich fast schon so im Dilemma. Ist es fast schon egal, was ich sage? Ist es trotzdem irgendwo dann interessant für Kunden?
Total. Bringst du ja auch immer mal wieder neue Produkte raus oder sagen wir mal neue Teilbereiche, wie zum Beispiel den Reich- und Schönversand. Was ist der Reich- und Schönversand?
Das ist eine sehr gute Frage, Alex. Das frage ich mich auch. Der Reich- und Schönversand ist eigentlich ein Scam. Manche Leute denken, das ist wie so ein Expressversand oder ist es irgendwas ist anders an dem Versand, dass du da irgendwie ein anderes Produkt bekommst oder sonstiges. Es gibt halt den Standardversand für 3,99 € und dann gibt es den Reich- und Schönversand für 59,99 €. Fragen sich natürlich Leute, was ist jetzt dieser Reich- und Schönversand? Es ist nichts. Ich verschicke die Pakete alle gleich schnell. Es ist sogar jetzt oftmals vorgekommen, dass der Reich- und Schön-Kunde ein bisschen hinten dran gestellt wurde, weil ich dann halt das Video über die Verpackung oder über die Bestellung machen wollte. Deswegen dauert das ein bisschen länger und deswegen haben die dann noch langsamer ihr Produkt bekommen. Es ist auch da wieder, wenn du es einfach hinstellst und sagst, ey Leute, guck mal, ist halt irgendwie lustig. Wer drauf Bock hat, kann es das holen, aber es ist halt nichts Besonderes, also da passiert halt nichts, dann gibt es halt Leute, die sich das holen.
Jetzt gerade bei Socken baut sich einiges auf in Richtung Marketing. Was würdest du denn sagen allgemein? Was ist wichtiger, Produkt oder Marketing?
Marketing. Ich finde es schade, aber das Produkt ist fast unwichtig. Wenn du das geilste Produkt der Welt hast, aber kein Marketing und kein Schwein kennt dein Produkt, dann wirst du nicht ein einziges Produkt verkaufen. Aber wenn du ein richtig schlechtes Produkt hast, aber jeder davon weiß und alle darüber sprechen, dann wirst du Sales haben ohne Ende, selbst wenn es ein nicht so gutes Produkt ist. Das Produkt ist fast unwichtig, aber das finde ich halt super schade, weil ich aus einer Welt komme, wo ich sage, für mich geht es fast nur ums Produkt. So sieht halt die Realität nicht aus, sondern wenn du etwas verkaufen willst, dann ist Marketing Nummer eins.
Ich glaube, wenn du nur eins hast, dann hast du da vollkommen recht. Wir leben in einer Welt, wo nicht der Beste gewinnt, sondern der Bekannteste, da stimme ich dir völlig zu. Ich glaube allerdings, wenn du nur ein gutes Marketing hast und ein schlechtes Produkt in der Welt von Social Media, kann das auch einen Backlash geben und dann klappt es nicht so gut. Sehr cool auf jeden Fall schon mal. Wie sieht denn dein Marketing aus? Du hast ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Du hast erst eine Personal Brand. Also du hast erst für dich selber Videos gemacht. Wie ist es abgelaufen? Wie hast du damit überhaupt angefangen?
Also ich hatte halt meinen Ursprung oder meinen ersten Berührungspunkte mit Social Media 2018 durch YouTube. Da habe ich so angefangen, Vlogs zu machen, so wie ich die jetzt gerade auch wieder aufnehme, weil ich finde, Longformat-Content ist nochmal was ganz anderes. Jetzt das mit Glasomer, mein Content wurde mehr modespezifisch, weil ich halt gesagt habe, okay, ich werde eine Modebrand bauen und ich baue gerade eine Modebrand und beschäftige mich sowieso nur mit Mode, also das ist quasi das, was ich mache. dann lass halt solche Sachen wie Let's Get Dressed machen, solche Tipps-Videos, Fragen beantworten Richtung Mode, dass du halt die Leute, die halt auf deinen Account kommen dann, dass die alle irgendwo schon potenzielle Kunden sind, weil sie sich schon mit Herrenmode befassen. Dann habe ich das quasi mit meiner Personal Brand angefangen zu bauen, weil Glasomer damals noch, also es hat halt existiert, aber das war sowas wie Produktentwicklung, also wo es einmal im Monat gab es dann irgendwie ein neues Update, dass halt neue Socken gekommen sind und dann teste ich die, solche Sachen. Die wurden halt auch mit reingenommen, aber da hat, ist eigentlich noch nicht viel passiert. Ich habe halt einfach probiert, meine Personal Brand so aufzubauen, dass halt mein Name so stark wie möglich mit Herrenmode und mit so einem eigenen jungen Stil, aber mit so einer Mischung aus klassischer Herrenmode und so einer modernen Mode, dass mein Name damit verbunden wird. Und dann habe ich das über so circa ein Jahr lang recht intensiv auf Instagram und TikTok gemacht, dass ich halt wirklich dann nur Mode-Content gemacht habe. War auch zuerst ein bisschen verwirrend für viele, weil ich davor einen ganz anderen Bereich eigentlich bespielt habe. Davor habe ich sehr viel über Triathlon gemacht, weil ich halt davor ein paar Triathlons gemacht habe. Dann gab es halt so einen großen Cut, wo es dann auf einmal um Mode ging und Leute waren zuerst verwirrt und haben gesagt, hey, was ist los? Warum Mode? Aber das war halt das, was ich beruflich gemacht habe. Und dann war ich so, okay, dann das ist erstmal wichtiger und dann habe ich halt meinen Fokus darauf gesetzt.
Wie wichtig würdest du denn sagen, ist deine Personal Brand für Glasomer?
Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Heutzutage kommt man fast an der Personal Brand gar nicht vorbei. Ich wollte auch zuerst Glasomer so als eigenes Ding stehen haben. Ich will das bei mir gar nicht so groß vielleicht aufziehen auf meinem persönlichen Social Media, sondern das eher getrennt lassen, weil ich das irgendwie cooler fand, so eine perfekte Brand zu bauen, die halt so für sich steht und wo ich so gar nicht mit dran beteiligt bin in der Öffentlichkeit. Es macht aber absolut gar keinen Sinn, finde ich. Selbst wenn man sich überlegt, okay, was sind so die größten Fashion Brands oder die größten High Fashion Häuser, die man kennt? Das sind Prada, Ralph Lauren, Celine, Dior. Das sind Leute. Das sind halt wirklich Personen mal gewesen. Und irgendwann nimmt halt so eine Brand, oder wenn die halt groß wird, wird die irgendwann so groß, dass sich das dann koppelt, dass der Name quasi für sich steht. Aber am Anfang waren es halt Personen, die in ihrem Atelier standen und da halt Handkleidung für ihre Kunden gefertigt haben. Da war das dann halt für mich so, okay, guck mal, dann müssen wir das gar nicht so trennen, dann lass uns das doch verbinden, dann lass doch auch den Glasomer-Account jetzt sehr persönlich halten, dass ich da wirklich stehe im direkten Kontakt mit den Kunden und so, weil halt Leute ein Gesicht hinter der Brand brauchen, weil am Ende kaufen halt Leute von Leuten und nicht Leute von Brands.
Ja, macht absolut Sinn. Und dein Hauptmarketinginstrument, ist es Social Media oder machst du noch irgendwas anderes?
Bei mir ist es nur Instagram und TikTok, diese beiden Kanäle, da fühle ich mich am wohlsten, die habe ich gelernt, quasi ich weiß, es funktioniert, ich weiß, wie ich meine Videos zu schneiden brauche, ich weiß, wie man rüberkommt auf Social Media. Und das ist halt Instagram und TikTok. Jetzt kommt gerade YouTube hinzu, weil YouTube eine ganz eigene Liga für sich ist. YouTube ist so ein, da kriegen Leute wirklich einen sehr, sehr tiefen Eindruck in dein Leben und es ist so real wie nichts anderes. Also das ist so, als ob Leute wirklich mit dir dann in dem Raum sind. Probiere ich jetzt schon seit anderthalb Wochen wieder aufzunehmen. Funktioniert eigentlich auch ganz gut, weil Leute wirklich so einen sehr reellen Behind-the-Scenes-Eindruck bekommen, weil auf Social Media musst du trotzdem, du musst ungewöhnlich schnell reden, du musst irgendwie Emotionen rüberbringen. Obwohl die meisten von uns sind halt, wenn wir normal sind, sind wir halt super neutral meistens und machen einfach unsere Sachen. Aber auf Social Media musst du dann halt energetisch sein und irgendwie Leute mitnehmen und probieren, da irgendwie Leute zu packen. Und deswegen verstellst du dich immer irgendwie. Für mich ist Social Media Nummer eins. Also man kommt fast gar nicht dran vorbei, finde ich, wenn man heutzutage etwas aufbauen will. Also das ist halt das stärkste Instrument. Ansonsten so Ads und so halte ich mich jetzt noch fern von. Ich werde damit rumprobieren, gucken, wie das funktioniert und was man da machen kann. Aber auch die Ads werden halt, es wird halt mein persönlicher Content sein, mit ein bisschen abgeändert, dass man dann noch diesen Catchphrase hat und so und diesen CTA dann mit einbaut. Aber es wird trotzdem sehr, sehr persönlich sein.
Ich finde das einen super wichtigen Punkt. Also lass mich das nochmal zusammenfassen. Du sagst also, deine ganze Marke ist darauf aufgebaut, ich simplifiziere das jetzt mal, dass du in die Kamera quatschst und du gibst kein Geld aus, damit es beworben wird, sondern es ist komplett organisch.
Ja. Ja.
Also du kannst sagen, du kannst davon leben.
Das auf jeden Fall, ja. Ja, ja.
Du kannst davon gut leben. Und manche bestellen sogar für 60 Euro einen Versand, der eigentlich gar keine extra Wirkung hat. Einfach nur, weil sie dazugehören möchten. Und du hast es von null aufgebaut, ohne irgendwie ein großes Werbebudget beiseite zu legen, sondern einfach nur mit deiner Kamera. Wir reden später über die Tech-Gadgets und so, mit was du das alles machst. Aber es war dein Skill, mit dem du Videos schneidest und es wird kostenlos von Instagram und TikTok und bald YouTube ausgespielt und das schafft dir all die Käufer, die quasi dich selbstständig machen lassen.
Korrekt. Ich gebe nicht einen Cent für Marketing aus. Also ich bin quasi mein Marketing.
Du bist dein Marketing. Finde ich einen super wichtigen Punkt, weil gerade Mindset halt ein Riesenthema ist bei vielen. Sie sagen, oh, ich habe das Geld nicht dafür, mich selbstständig zu machen, weil ich brauche diese großen Werbebudgets. Alles, was du brauchst, ist eine Handykamera und das Skill, um zu schneiden, um eine lustige Art und Weise heranzugehen, die Leute mitzunehmen. Und das ist es, würdest du sagen.
Ja, vor allen Dingen heutzutage. Die meisten starten Brands, die können sich Ads und so gar nicht leisten. Also ich verstehe nicht, wie Leute dann solche Brands starten, wo du halt irgendwie sagst, okay, da kann man nicht, also man kann immer irgendwie Content machen, aber die halt keine große Social-Media-Präsenz haben und dann probieren dann durch Ads und so ihre Käufer mit reinzubekommen. Und ich stelle mir das so, so unglaublich schwer vor, weil deine Margen sind erstmal gering, wenn du anfängst. Du hast erstmal so viele andere Probleme, dann musst du halt irgendwie dann noch Leute quasi einkaufen, damit die bei dir kaufen, obwohl es halt so ein Mittel gibt, wo du halt einfach wirklich Leuten direkt gezeigt wirst, die dich wirklich dann sehen, wenn du halt weißt, wie du das nutzen kannst und was du dann denen sagen musst, die halt bei dir dann kaufen. Und das ist ja alles gratis. So, du kannst auch, du kaufst dir quasi die Klicks, wenn du Ads schaltest. Aber wenn du gut bist, kannst du deine Klicks auch einfach erarbeiten, weil du dann einfach ein gutes Video machst, das dann performt und dann hast du auch deine Klicks. Es ist ja quasi nichts anderes dann eine Ad. Nur halt, dass du dann quasi dieses Pay-to-Win hast und es gibt halt Leute, die das halt können und dann sagen, okay, nee, dann arbeite ich halt einfach dafür und dann meistern die halt Social Media oder arbeiten dann mit Social Media fürs Marketing.
Hast du eine Vorstellung, wie viele Impressionen so ein Video für dich bringen? Sei es jetzt pro Content-Piece oder im Monat, wo, in welchem Bereich bewegen wir uns da?
Ich schaue mir meine Zahlen auf Social Media nicht an. Ich habe da keine Insights oder so, die ich da groß analysiere und so. Ich bin allgemein ein sehr unanalytischer Mensch, wenn es um so etwas geht. Es ist, ein Video bekommt im Durchschnitt so zwischen 20 und, es gibt auch ein paar, die rausschlagen, also so im Durchschnitt so zwischen 20 und so 100.000 Aufrufen. Es gibt ein paar, die dann so auf die 200, 300 gehen, aber das ist so der Durchschnitt, so würde ich mal sagen. Ich weiß, dass bei Instagram mir angezeigt wird, bei Glasomer, dies erreichte die Konten in den letzten 30 Tagen, steht da glaube ich 6,5 Millionen. Aber ich weiß jetzt nicht, also ob das nur die Videos sind oder auch die Stories.
Immer egal, 6,5 Millionen ist viel. darüber können wir uns auf jeden Fall einigen. Das ist eine große Zahl. Nochmal zur Wiederholung, das erreichst du quasi mit 0 Euro Paid. Das wird ausgespielt. Und zwar nicht, weil du irgendwie Geld in die Hand nimmst und Schmerzensgeld zahlst, sondern weil die Leute wirklich das anschauen wollen. Und du redest ja auch nicht sonderlich darüber, ey, jetzt gibt's irgendwie 20% Rabatt, klick da auf den Link in meiner Bio oder sowas, sondern du redest im Endeffekt über den Prozess, du dokumentierst, wie du einpackst, du machst ein paar coole Geschichten daraus, beantwortest Fragen und that's it. Du bist ja überhaupt nicht salesy unterwegs, richtig?
Nein, gar nicht. Ich mache sogar eigentlich Anti-Sales. Also solche Sachen wie zum Beispiel bei den Socken, es gibt eine Sache, die mich sehr dran stört. Beim Bund ganz oben, eine Rippstricksocke ist so gemacht, dass sie bis nach oben einfach gewebt wird. Und dann hast du halt oben, muss die irgendwo enden, weil das Ende nicht umgeklappt wird wie bei einer normalen Socke, sondern es ist quasi einfach offen. Und deswegen gibt es immer einen losen Faden, der da irgendwo rumhängt. Es ist so leicht unsauber verarbeitet. Bei einer 25-Euro-Socke würde man sich denken, okay, dann muss das Ding doch perfekt sein. Und ich würde es auch gerne so machen. Es geht halt einfach technisch nicht, dass die oben nochmal umgeschlagen wird. Weil mich solche Sachen halt selber stören und ich das als Kunde auch gerne wissen würde, sage ich das halt auch, dass ich dann sage, okay, guck mal, das Produkt ist nur zu 97% eigentlich geil. Oder 98% perfekt.
Aber es ist schon nicht schlecht, 98%. Ist nicht ganz schlecht.
Es ist nicht schlecht, ist schon gut, aber es ist halt nicht perfekt. Die meisten Brands sagen, was geil ist an ihren Produkten und wir machen das Gegenteil. Ich sage halt, was scheiße ist an den Produkten und dann sage ich halt Leuten, ey, guck mal das finde ich richtig scheiße. Ich kann da gerade nichts machen, ich probiere es, vielleicht findet man da irgendwie eine andere Maschine. Es macht auch nur Sinn, das so zu machen. Ich probiere meine Kunden quasi zu selektieren. Ich probiere nicht jeden dazu zu bringen, Glasomer zu kaufen, sondern ich will, dass Leute von Anfang an wissen, worauf sie sich einlassen, das Produkt kaufen, weil sie es wirklich kaufen wollen. Und ich will da keine Leute, die dann sagen, okay, ja, ich brauche jetzt einfach irgendeine Socke, ja, vielleicht kaufe ich mir die und dann kaufen die Socke und ist so, ja, was ist hier oben, das ist ja eher schlecht. Wenn ihr das Produkt kauft, darauf lasst ihr euch ein, wenn nicht, dann nicht. Dann habe ich halt wirklich nur Kunden, die halt wirklich Bock auf das Produkt haben und deswegen habe ich auch keine Probleme mit Retouren oder mit unzufriedenen Kunden oder so, sondern ich probiere halt meine Kunden, so blöd es klingt, aber irgendwo zu erziehen und zu sagen, guck mal, also ich sag einfach, wie es ist, wenn du dabei bist, bist dabei, wenn du nicht dabei bist, bist du nicht dabei. Dadurch schaffst du dir halt quasi deinen perfekten Kunden, weil der weiß halt genau, worauf er sich einlässt.
Er erinnert mich ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du 8 Mile gesehen hast mit Eminem, dieses Rap-Battle. Ja, geil. Ja, das ist tatsächlich die Eminem-Strategie. So, letztes Rap-Battle, sie kommen zusammen und er rappt alle negativen Sachen über sich selbst und sagt, okay, erzähl doch den Leuten irgendwas, was sie noch nicht wissen. Ja, das ist so deine Adaption. Ja, das sage ich auch immer, dass es die beste Art und Weise ist, weil viele versuchen es zu übertünchen und irgendwie marketingmäßig darüber nicht zu sprechen und immer nur das Positive zu sprechen. Und dadurch machen sie sich extrem angreifbar. Genau wie du richtig sagst, im Endeffekt, die Fehler kommen immer ans Licht und dann fangen die Leute an, darüber zu sprechen. Also finde ich sehr geil. Gehen wir mal auf dich als Person ein. Was ist die 6,5 Millionen Strategie? So nenne ich das jetzt mal, ja, in Richtung Impressionen. Was hat dich dazu inspiriert, überhaupt mit Social Media anzufangen?
Damals war es so, ich habe sehr viel in meiner Abi-Zeit, habe ich sehr, sehr viele YouTuber geguckt aus dem amerikanischen Bereich und habe halt deren Leben gesehen und deren Vlogs waren das damals größtenteils. So Casey Neistat, Ewan Olson, solche Leute. Für mich war das immer faszinierend, weil das Konzept davon so genial war. Das sind halt öffentliche Personen dann, die halt ihr Leben zeigen und halt damit Geld verdienen, dass sie halt coole Sachen machen. Und je cooler die Sachen dann sind, die sie machen, desto mehr Leute sehen das dann, desto mehr verdienen die dann und desto coolere Sachen können die dann machen, wenn die das halt wieder zeigen, weißt du? Und dann ist das quasi wie so eine Spirale, die nach oben geht, wo du halt, wenn du einfach zeigst, was du machst, Leute das feiern, dann kannst du immer coolere Sachen machen. Also so war das für mich mit 18. Und dann war das so, ey, guck mal, dann lass es doch so machen. Einfach coole Sachen machen. Und wenn es klappt, kann man immer coolere Sachen machen. Und so habe ich dann mit Social Media angefangen und mit Vlogs, weil dann halt Leute wirklich das einfach verfolgen können, was du machst. Und auch so eine tiefere Verbindung zu dir aufbauen und auch so ein Vertrauen, was man dann halt auch irgendwo halt wertzuschätzen wissen muss. Weil halt dann Leute, die wirklich vertrauen, weil die halt denken, dass sie dich kennen. Ja, und so hat das dann angefangen für mich mit Social Media. Aber für Glasomer war es halt, wenn du eine Brand baust und probierst, die so solide wie möglich aufzubauen, kommst du nicht an Social Media vorbei. Also du musst gut performen auf Social Media.
Ja. Wie gehst du da vor? Hast du einen Contentplan? Hast du ein Marketing-Team? Machst du es alles selber? Wo kommen die Ideen her? Was inspiriert dich da?
Für mich so, ich habe kein Marketing-Team. Ich mache alles alleine. Also allgemein auch bei Glasomer, ich mache halt alles alleine. Also jedes Bild, jedes Paket ist durch meine Finger gegangen. Bei Social Media ist es so, es gibt halt Sachen, die funktionieren. Und es gibt Sachen, wo man selber drauf Bock hat und die man selber gut kann. Und das heißt, mein kreativer Prozess hinter solchen Sachen ist eigentlich recht unkreativ, aber funktioniert. Jetzt zum Beispiel jetzt auch, als ich, ist sogar jetzt vor kurzem passiert, als ich jetzt in YouTube wieder einsteigen wollte. Ich gucke mir eigentlich alles an, was es gibt. Ich gucke mir alle Vlogger an, ich gucke, wer performt, egal ob wie die das machen, aber ich gucke einfach, was funktioniert auf der Plattform. Und dann breche ich die runter auf die Einzelteile. Der macht komplett ohne Musik, zeigt nur sein Leben, sie macht mit so einer Musik, hat solche Schnitte, arbeitet mit so einer Kamera, so einer Linse, Weitwinkel. Ich gucke einfach, okay, wie macht das jeder? Direkt so viele Referenzen, dann siehst du halt direkt, mit wem du dich besser oder wo du ein besseres Bauchgefühl hast, wo du sagst, okay, da sehe ich mich auch. Also mit so einem Content, das fühlt sich gut für mich an. Durch diesen Prozess bastelst du halt dir dann quasi dein Framework, mit dem du eigentlich schon 90% deines Videos hast oder deines Formats hast, weil auf Social Media funktionieren eigentlich fast nur Formate. Ne? Das ist halt entweder ein Vlog oder so ein Unboxing, das sind halt alles Formate. Und dann guckst du halt, wer solche Formate gut macht, guckst, wie die das machen, guckst, was du für dich machen kannst. Dadurch hast du eigentlich 90% und die restlichen 10% ergeben sich dadurch, dass du es ausprobierst. Du sagst, okay, jetzt mache ich meine Unboxings. Und auch da war es so, die ersten 2-3 Wochen oder so, ist da nicht groß was rumgekommen bei den Packagings, als ich die verpackt habe. Nee, das war gelogen. Es hat von Anfang an direkt funktioniert.
So ein Pech. Können wir es gar nicht auseinandernehmen. Jetzt hätte ich dich eigentlich fragen wollen, was hast du dann gemacht, dass es funktioniert? Mist, jetzt hast du mir die Frage weggenommen dadurch. Okay, also du hast dir aber, lass es mich trotzdem für alle nochmal klar machen. Du hast dir relativ viele erfolgreiche Leute angeschaut, hast dir dann überlegt, was dir von den Sachen, die gut funktionieren, gut zu dir passt und hast dann losgelegt und hattest dann ein glückliches Händchen und es hat von Anfang an gut funktioniert, richtig?
Ja, also bei den Packagings war es zum Beispiel so, das hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Es war halt eine Socke für 25 Euro. Ich hätte die auch auf 20 Euro setzen können, aber irgendwie 25 Euro hat sich dann besser angehört. Bei den Videos war es dann so, dass halt vor allen Dingen auf TikTok war das krass, dass da halt, wenn irgendwelche solche Kontroversen passieren, dann explodiert das meist, weil dann ist halt ne, viel Leute kommentieren, wie kann das sein, dies, das, was ist 25 Euro, das ist doch frech. Das hatte ein paar Millionen Aufrufe oder 1, irgendwas Millionen Aufrufe, weil halt so viele Leute drunter kommentiert haben und so geschockt waren dann, ey, wie machst du das? Oder what the fuck? Also was denkst du dir, wer du bist, dass du Socken für 25 Euro verkaufst? Mittlerweile hat sich das halt so gedreht. Es ist halt jetzt so, dass Kunden sagen, ey, kann ich nicht, ich zahle 5 Socken, schick mir nur 2. Die pushen das selber und ich musste Leute zurückhalten. Ich so, ey, guck mal, wir können das nicht so teuer machen, weil sonst kann sich das niemand mehr leisten, so die T-Shirts und so. Ich muss das selber so ein bisschen zurückziehen, aber die wollen selber so, ey, kannst du mir eine leere Box schicken und so, kann ich nur den Versand bezahlen.
Den Reich- und Schön-Versand bitte, ja, für 50, für 60 Euro, oder?
Ja. Genau, genau.
Ja, aber ist ja geil. Ich meine, du hast ja auch gut reagiert. Ich meine, ich habe das Video gesehen, wo du gesagt hast, ganz ehrlich, einer hat gefragt, 25 Euro, das ist doch ein Riesenwucher, wo du sagst, du hast so recht. Also eigentlich wollte ich auch erst 20 machen, aber dann habe ich es mal durchgerechnet und 25 hat einfach eine höhere Marge und deswegen habe ich ja das 25. Und eigentlich überlege ich mir es auf 30 Euro zu setzen, weil das ist die Marge noch besser. Also du gehst ja sehr offen und ein bisschen sarkastisch mit der ganzen Geschichte um. Und es wird ja auch unglaublich gefeiert. Ja, die Leute sagen ja dann auch, weil wir keine Penner sind, etc., auf gar keinen Fall den Preis senken und so weiter und so fort. Also du baust ja wirklich eine Marke darum, wo du auch immer wieder sagst, du pass auf, das nächste Produkt, was kommen wird, wir gleich drüber sprechen, das wird richtig teuer. Nur, dass ihr es wisst. Ja, die Box ist schon richtig teuer für mich. Und wenn die teuer für mich wird, wird die richtig teuer für euch. Ja, also du kündigst es ja auch wirklich schon an. Du sagst ja nicht so, hey, jetzt Black Friday, wird alles super günstig und wartet noch 2 Wochen, weil dann geht's richtig los. Und du sagst, ey, das wird richtig teuer. Ja? So gehst du ja an die ganze Sache rein, oder? Das habe ich so aus der Ferne, wenn ich das so betrachte. Das ist so die Idee.
Ja, so ist es. So ist es. Ich sag halt auch, mit so den Socken hat man dann quasi so ein Level gesetzt, das jetzt irgendwo gehalten werden muss. Für mich persönlich, ich finde das auch schwer, ehrlich gesagt, so ein bisschen, weil ich bin sehr, sehr großer Preis-Leistungs-Mensch. Für mich ist Preis-Leistung fast alles.
Du hast auch gesagt, du trägst deine eigenen Socken manchmal nicht, weil du es teuer findest. Das habe ich auch mal gesehen in diesem Video. Hast auch mal gesagt, so. Für heute sind mir meine eigenen Socken zu schade dafür. Da trage ich günstigere, oder?
So. Ja, das stimmt auch. Deswegen finde ich das so ein bisschen schwer, weil man halt die Brand baut und Leute halt wirklich nur wegen der Brand kaufen auch. Es wird zum Beispiel auch jetzt zum Beispiel die Merino-Wolle-Pullover, die es jetzt geben würde. Da ist zum Beispiel so, es macht eigentlich keinen Sinn, sich den Pullover von Glasmer zu holen. Weil auf dem Markt ist es so, du kriegst bis circa 80, 90, so circa 100 Euro, kriegst du mit einem steigenden Preis ein immer besseres Produkt. Ist so bei Merino-Wolle-Pullover. Also für 100 Euro kriegst du schon richtig, richtig gut Merino-Wolle-Pullover. Alles drüber ist ein New Brand. Selbst Loro Piana oder so, dann ist die Wolle vielleicht aus Neuseeland und die Schafe wurden jeden Tag massiert und so, ist zwar schön und gut, aber am Ende merkst du beim Pulli nichts. Ne? Der Pulli ist 1:1 wie bei einer anderen Brand eigentlich. Weil es halt so ist, werde ich halt jetzt auch für die Pullis dann halt auch sagen, ey, es lohnt sich wirklich nicht, die Pullis zu holen, weil die sind halt eigentlich unnötig teuer. Ich muss die zwar auch teurer einkaufen, aber du kriegst einen sehr ähnliches Produkt für einen deutlich günstigeren Preis.
Und man kann dir ja auch, wenn man sagt, pass mal auf, ich möchte jetzt keinen Glasomer Merino-Wollen-Pullover haben, kann man dir auch eine Nachricht schreiben und dann würdest du ja auch sagen, wo man ihn günstiger bekommt. Richtig, das habe ich auch mal gesehen in dem Video. Also wenn man sagt, pass mal auf, ich kann es mir echt nicht leisten, ja, dann sagst du, okay, verstehe ich, schreib mir eine Nachricht, ich sag dir, von wo ich sie beziehe und dann kannst du es da direkt kaufen, richtig?
Ja. Es ist halt, weil auch die Pullover, die sind auch gewhite-labelt, weil das gerade recht gut funktioniert mit der Brand. Und die sind auch stark, die sind geil, also die sind top. Die Pullis wirst du bei der anderen Brand so, ich glaube, 30 Euro günstiger kaufen können circa. Also die sind halt aus England, ne, dann mit Versand und Import und so, kann sein, dass ungefähr aufs Gleiche rauskommt. Aber du kannst sie halt theoretisch günstiger kaufen. Es ist halt so, wie es ist. Also was soll ich machen?
Ist ja auch legitim. Ich meine, wir brauchen nicht überreden. Ich glaube, Karl Lagerfeld war es, der gesagt hat, er versteht Mode bis heute nicht, weil Leute sich ruinieren dafür. Und eigentlich alles das Gleiche. Ich zitiere jetzt bestimmt falsch, aber mehr oder weniger war das eine Aussage.
Ja. Es ist wirklich so. Und deswegen habe ich da so einen kleinen, selber so einen moralischen Konflikt. Am Ende ist ja so, dass Leute, zum Beispiel auch die Socken, das ist ja dann ein Gefühl, was dann Leute kaufen. Mütter, die dann sagen, okay, guck mal, mein Sohn geht jetzt in die Bank und so und ich will, dass er sich geil fühlt und er liebt die Brand und dann, wenn er deine Socken trägt, dann das steigert sein Selbstbewusstsein und er fühlt sich dann besser damit. Das ist halt eigentlich, das wird dann gekauft und eigentlich geht es auch dann darum, dass du halt quasi diese Produkte so baust oder die Brand so aufbaust, dass du dieses Gefühl verkaufst von, ey, ich fühle mich darin einfach geil, es fühlt sich stark an, ich fühle mich irgendwie mächtiger, besser. Geht eigentlich darum, dass du dann diese Marke trägst.
Ja, absolut. Erklär mal, wie nimmst du auf? Hast du eine 4K-Kamera? Machst du es mit dem Smartphone? Welches Mikrofon? So ein bisschen, dass die Leute sagen können, hey, ich möchte jetzt auch so coole Videos drehen. Wie funktioniert das?
Ich filme jetzt gerade zu 100% alles auf meinem iPhone 13 Pro. Damit nehme ich auch meine YouTube-Vlogs auf. Das ist eine geisteskranke Qualität, die du bekommen kannst mit deinem Handy. Ich habe auch hier so eine richtig fette Cam. Damit mache ich dann auch die Produktbilder und so solche Sachen, ja. Aber eigentlich für Social Media, es funktioniert auch am besten, wenn du es auf dem iPhone aufnimmst. Weil die Qualität ist so gut und es ist einfach, Leute haben sich gewöhnt an diesen iPhone-Look. Und deswegen alles, was auf Social Media bei mir gepostet wird, ist aus dem iPhone. Fürs Mikro, ich habe da auch so ein DJI bestellt, so ein Mikrofon, ne, so ein Bluetooth-Ding und irgendwie gibt's auch anderen fancy Stuff und ich habe es ausprobiert, aber man kann nicht mit der Handycam aufnehmen da, deswegen, das schicke ich jetzt auch zurück. Ich habe so ein 20-Euro-Mikrofon von Amazon, so iDisc heißt das, glaube ich. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Verlinken mir mal unten in den Kommentaren, ich frage nachher mal Anton, welches es ist, ja, für 20 Euro. Wir können euch mal die Videos anschauen von ihm und überlegen, reicht der Ton? Wenn der Ton reicht, ich verlinke das.
Okay. Und das war's. Leute überkomplizieren das und sagen, okay, jetzt brauche ich hier eine 4K-Kamera, okay, und das G-Master-Objektiv für 2000 Euro. Ist, nein, brauchst du nicht. Und das ist auch, meistens schadet das nur, weil ich finde, man muss so Sachen so simpel wie möglich lassen, damit man halt es über lange Zeit immer wieder machen kann. Und es geht halt darum eher, dass du wirklich, es geht fast mehr ums Volumen als um die ich sag mal, Qualität. Und selbst bei Social Media ist halt so, es ist, je realer etwas ist, desto besser kommt es an. Dieses Gestellte und so ist nicht mehr. Das funktioniert nicht. So diese perfekte Version von etwas ist nicht geil. Leute interessiert das nicht. Leute wollen so einen reellen Einblick haben in etwas. Solche Videos, die eigentlich, wo fast keine Schnitte drin sind und wo eigentlich keine Musik drüber ist, sondern was einfach reell ist, funktionieren meist sogar besser als diese Videos, die über Wochen dann bearbeitet wurden und mit Hightech-Kameras aufgenommen wurden. Sondern es ist einfach, es geht darum, wirklich Leuten einfach einen reellen Einblick zu geben.
Ja, so stimme ich dir absolut zu. Vor allem, dass Leute erstens die ganzen Sachen komplett verkomplizieren und zweitens die Booster ausgeht. Weil sie sich so einen riesen Kopf machen, wie das alles Licht und Mikro und Kamera und alles muss perfekt sein. Und dann dauert es erstmal eine halbe Stunde, es aufzubauen. Und dann haben sie noch 5 Minuten Zeit, um zu drehen. Ja. Und dann wieder 2 Stunden Post-Production. Anstatt, dass du einfach mal loslegst und drehst, mal 20, 30 Pieces, mal einen Monat lang rausjagst das Ganze, um dann zu schauen nach einem Monat, was hat denn funktioniert und was nicht. Weil wenn du anfängst, du hast keine Ahnung, du bist komplett blind. Ja, du musst erstmal sehen, was deine Leute cool finden. Und dann kannst du iterieren und iterieren. Und besser werden. Was war denn feedback-technisch? Nur mal ein Beispiel. Ja? Was war der weirdeste Kommentar, wo du gedacht hast, ey, ich kann das nicht mehr?
Ich habe darüber nachgedacht. Es gab da keinen Kommentar, aber es gab da eine Story, die ich sehr, sehr lustig fand. Ja. Und die, also es gibt sehr, sehr viel, es gibt unglaublich viele weirde Kommentare, aber das war so das, wo ich gesagt habe, wo ich selber dann so saß und dachte, oh shit, das ist krass. Das war noch recht am Anfang der Brand und da krieg ich so eine Nachricht auf Instagram, wo jemand sagt, ey Anton, deine Socken sind wirklich die geilsten, mach sie bitte teurer. Das ist wirklich krass, was du da baust und so, finde ich unnormal cool. Und es war halt, es war zu, also solche Nachrichten habe ich schon bekommen, aber es war zu viel. Weißt du, es war wirklich zu viel. Und dann habe ich die Person gefragt und die hat gesagt, ey, was macht das so geil? Warum bist du so überzeugt von dem Produkt? Dann hat er mir gesagt, guck mal, Anton, auch sorry, falls ich das jetzt öffentlich mache. Er hat gesagt, poste das bitte nicht, aber ne, ich sage eigentlich nichts Schlimmes an dich.
Ja, hört ja kaum jemand.
Ja, ja. Und er sagte, guck mal, Anton, das war jemand, der auf Füße steht oder einen Fußfetisch hat. Der hat mir dann gesagt, guck mal, ich hatte dann quasi jemanden dafür bezahlt, an seine Füße zu dürfen. Und dann hatte der halt ein richtig schönes Paar Socken an. Im Prozess fand ich die dann so schön oder halt so so interessant, dass ich ihn dann gefragt habe, ey, von wo sind die Socken? Und dann hat er gesagt, guck mal, das sind Glasomersocken. Und dann hat er mich dann auf Social Media gefunden und fand das dann so geil, weil er dann so eine persönliche Beziehung hatte zu dem Produkt. Aber quasi der Weg, wie er zu den Socken gekommen ist, ist halt durch seinen Fußfetisch. Das fand ich so lustig, weil du halt nie weißt, wie halt Leute auf dein Produkt kommen. Ja, Social Media ist zwar das A und O und ist das, wo halt Leute dich finden. Aber im Endeffekt ist ja auch sowas wie Mund-zu-Mund-Propaganda und was Leute dann sagen über dich und die Brand ist eigentlich gigantisch. Das vergisst man, finde ich, so ein bisschen. Und das fand ich halt super interessant, so als Beispiel, wie halt Leute zu einem Produkt kommen können, weil es halt so sehr, sehr unkonventionell ist, wie man halt dann an ein Produkt kommt oder an eine Brand.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass bei vielen Marken irgendwo Situationen gibt, wo man es irgendwo selber sieht das erste Mal. Ist es dir schon mal passiert, dass du irgendjemanden getroffen hast oder zu dir gekommen ist und gesagt hat, ey, du bist doch der von Glasomer? Ich kann mich erinnern, bei mir war es mit Periscope in Amerika. Ich bin nach Amerika geflogen, hatte da zu der Zeit irgendwie 150.000 Follower auf Periscope, was so ein Livestreaming-Service war. Bin eingecheckt in San Diego im Hotel, sollte am nächsten Tag auf einen Vortrag. Und da kam jemand zu mir und gesagt, ey, du bist doch Alex. Ich hab mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ey, kann ich ein Foto mit dir machen? Ja, wirklich. Und ich so, ich hab mir gedacht, jetzt irgendwie kommt Frank Elstner, ey, bitte lächeln um die versteckte Kamera um die Ecke. Und der verarscht mich, ja. Und ich so, ja, da kannst du ein Foto mit mir machen. Meine Jungs angerufen und gesagt, ich wollte gerade ein Foto mit mir machen. Das, ey, warum das denn? Das war so für mich mein erster Moment irgendwie vor 10 Jahren, wo ich mir gedacht habe, boah, krass, ja. In Deutschland ist mir noch nicht passiert, deswegen, ich glaube, Deutsche sind ein bisschen zurückhaltender als Amerikaner. Hattest du sowas mal?
Ja, das ist auf jeden Fall. Also mittlerweile recht regelmäßig, würde ich sagen. Wenn du fragst, das erste Mal, für mich war es halt so, ich hatte halt vorher schon die Personal Brand an sich. Ich fand es aber sehr interessant, dass es so einen Switch gab. Es gab damals, wenn Leute zu mir gekommen sind und irgendwie ein Bild wollten oder so, dann war das so, ey, das ist doch der Dude von TikTok und das ist doch der Dude, der sich immer anzieht. Das war dann meistens so der Grund, warum dann Leute kamen oder warum Leute dann ein Bild wollten. Es hat sich dann so 2-3 Monate, als es dann schon lief, diesen Sommer ist das geswitcht. Das fand ich wirklich faszinierend, weil die dann zu mir kommen und dann sagen die, ey, endlich gibt's geile Socken. Und dass sie halt dann mich dann mehr mit der Brand verbinden oder auch jetzt mittlerweile ist es so, ey, das ist doch der mit den Socken. Und das ist halt, man hat sich irgendwo als diese Sockenperson gerade so etabliert. Das passiert schon ab und zu. Man hat wirklich diesen Switch gemerkt von nur, ey, du bist diese Person von TikTok zu, ey, du bist doch der mit der Sockenmarke.
Was würdest du jetzt Gründern raten? Wo sollen die anfangen? Was hast du für Worte, die du mitgeben kannst?
Mach das, worauf du Bock hast. Viele Leute verlieren sich da drin und probieren dann aus ihrer Passion irgendwie Geld zu machen. Ich finde, das ist eine falsche Herangehensweise. weil dann versaust du dir meistens deine Passion. Weil wenn deine Passion dann irgendwie Musik ist oder so, probierst du damit Geld zu machen. Kann zwar cool sein, aber irgendwann wirst du dann nur noch für Geld spielen. Und deswegen würde ich da raten halt, dass einfach, dass man sich etwas aussucht, wo man halt Spaß dran hat, aber was nicht unbedingt seine komplette Leidenschaft ist, wenn man so etwas hat, und dann einfach ausprobieren und sich halt bewusst sein, dass halt ein super langer Prozess ist. Also viele sehen das jetzt und sagen, boah, krass, das ist ja erst so jung und dies und das funktioniert schon. Aber an sich die Brand und die Idee dahinter steht schon seit 2021 steht schon die Körperschaft. Und dieser ganze Prozess von den Socken und so hat auch super lange gedauert. Deswegen, man muss super viel Zeit mitbringen, super viel Geduld. Das kannst du halt nur durchziehen, wenn du halt wirklich Bock auf etwas hast. Und die richtigen Reasons sind meist nicht, dass du Geld damit verdienen willst. Also halt, ist halt auch ein großer Teil davon. Aber halt eigentlich geht es darum, dass du einfach etwas machst, worauf du Bock hast und womit du Spaß hast. Und wenn du den dann hast, dann merken den auch Leute.
Cool. 5 Lieblingsfragen zum Schluss. Erstens, Lieblingsmarke?
Uniqlo.
Lieblingskleidungsteil?
Kaschmirpullover. So ein Kaschmirpullover ohne etwas drunter ist wirklich herrlich.
Okay. Lieblingsspruch, Zitat oder Weisheit?
Ich habe hier einen stehen. Nur wer die Ruhe beherrscht, kann die Wunder noch sehen. Ich habe den mal von meiner Oma gehört und ich fand den ganz cool.
Nice. Lieblings-App?
Oh, jetzt hast du mich. Lieblings-App. Run Trainer? Das ist so eine App, da habe ich so alle meine Läufe drin, die ich mache. Die ist ganz geil.
Okay. Und Lieblings-Influencer?
Avid Safasi. ist ein Kumpel von mir.
Okay, Grüße gehen raus. Okay, letzte Frage. Wo können Zuhörer mehr von dir finden?
Also halt auf Social Media, allgemein unter Anton Wuschumzew. Auf Instagram, TikTok. Aber Instagram, TikTok, auf YouTube auch. Seit kurzem mache halt diese Vlogs, wo ich wirklich so, das sind so 20, 30 Minuten Videos, wo halt man einen Blick hinter die Brand oder auch mein Leben einfach bekommt. Da drauf und halt unter Glasomer halt dann die Socken oder bald T-Shirts, Armbänder etc. Wer viel Geld ausgeben will, kann sich melden bei mir.
Okay, sehr cool. Was ist denn das nächste Produkt, auf das wir uns freuen können? Sind es die Pullis? Was anderes?
Das nächste Produkt, das jetzt permanent auf den Markt kommen wird, sind die T-Shirts. Die kommen jetzt in den nächsten 1-2 Wochen, kommen die in den Store wieder rein. Danach werden es die Pullis als Presale sein, danach die Armbänder, danach die Portemonnaies und ja, das war's erstmal. Danach.
Anton, danke für deine Zeit, dass du kein Penner bist und hier im Podcast direkt aufgetreten bist, aktiv geworden bist. Vielen Dank.
Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alles klar. Cool. Bis dann. Ciao, ciao.